Liebe Schülerinnen und Schüler, ich will euch heute einen kleinen Podcast erstellen. Der wird wahrscheinlich 6 Reihen umfassen, ausgehend von der Rede von Bundeskanzlerin Angela Merkel, die sie am 18. März abends gehalten hatte. Und zwar möchte ich im ersten Teil euch die Rede kurz zusammenfassen, im zweiten Teil die Demokratie etwas erörtern, im dritten Teil die Herausforderungen in der bundesdeutschen Geschichte näher untersuchen, dann im vierten Teil auf die Notstandsgesetze weiter eingehen und im fünften auf die Gesellschaft, also auf uns, vor allem im historischen Kontext der Volksgemeinschaft. Und im sechsten und letzten Teil will ich mit euch auf die Fake News eingehen. Wir haben die Rede im Text auch vorliegen. Das ist schon was Ungewöhnliches, wenn der Bundeskanzler sich außerhalb der Neujahrsansprache an das Volk wendet, sodass natürlich dann auch die Frage gestellt wird, wie sie das macht oder eben auch mit welchem Inhalt. Wenn wir uns nur den Inhalt anschauen, geht es eben um die Corona-Krise mit der damit verbundenen Lungenkrankheit Covid-19, wogegen es eben noch keinen Impfstoff gibt oder auch noch keine Medikamente, die erstmal dagegen helfen und auch die ganze Situation irgendwie entspannen könnten. Das Problem bei einem Virus ist, dass er sich eben relativ exponentiell verbreiten kann, sodass jetzt Maßnahmen getroffen wurden, die dieses öffentliche Leben, von dem Angela Merkel spricht, zum Erliegen kommt. Es werden immer weitere Schritte besprochen und auch durchgeführt, immer in Reaktion darauf, ob die Maßnahmen, die bisher getroffen wurden, schon eine Wirkung zeigen. Angela Merkel hat verschiedene Punkte angesprochen, die wir dann auch in den anderen Podcast-Folgen näher untersuchen werden. Aber grob zusammengefasst geht es eben darum, wascht euch die Hände, haltet Abstand und versucht auch soziale Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren. Das heißt, maximal bei euch zu Hause zu bleiben und eben nicht mit Freunden irgendwo in der Sonne Eis essen zu gehen, im Park zu spielen oder sonst irgendwas gemeinsam zu machen. Versucht wirklich alleine zu bleiben. Ja, das ist erstmal ganz grob der erste Punkt, was den Inhalt angeht. Der zweite Punkt, den wir uns anschauen wollten, ist eben die sprachliche Dimension, das Wie. Wer die Ansprache im Fernsehen gesehen hat, hatte gesehen, Angela Merkel hatte ein blaues Kostüm an. Blau ist immer so eine beruhigende Farbe, die auch eine gewisse Intelligenz ausstrahlt, also auch in dem Sinne eine gewisse Sachlichkeit, was man dann auch an der Art und Weise, wie sie eben diese Rede transportiert hatte, das verstärkt. Wir hatten nämlich relativ viele Fakten vom Robert-Koch-Institut gehört. Angela Merkel bedankt sich bei den Betroffenen, also sprich bei den Supermarktkassiererinnen oder bei den Menschen, die im Gesundheitswesen arbeitet. Und das Ganze ist dann doch relativ nüchtern vorgetragen, wobei sie auch eine Art Appell an alle gerichtet hatte, eben, dass es jetzt die Aufgabe von uns ist, dass wir die auch nur gemeinsam lösen können. Und dass die Wirtschaft natürlich dann auch Unterstützung erfahren soll, aber die dringendste Botschaft war das Verhalten von jedem von uns. Ja, so viel erstmal zum Inhalt und zum Aufbau. Kommen wir nun zum zweiten Teil unseres Podcasts, der Demokratie. In ihrer Fernsehansprache hat Angela Merkel ein folgendes Zitat gebracht. Ich wende mich heute auf diesem ungewöhnlichen Weg an Sie, weil ich Ihnen sagen will, was mich als Bundeskanzlerin und alle meine Kollegen in der Bundesregierung in dieser Situation leitet. Das gehört zu einer offenen Demokratie, dass wir die politischen Entscheidungen auch transparent machen und erläutern, dass wir unser Handeln möglichst gut begründen und kommunizieren, damit es nachvollziehbar wird. Mit diesem Zitat wird, denke ich, ganz gut deutlich, was die Demokratie von einem anderen Regierungsstil unterscheidet, dass eben die Öffentlichkeit informiert werden muss über das, was passiert ist und über das, was passieren wird. Ja, das heißt, wir haben natürlich auch zukünftige Wahlen, die eine Rolle spielen. Und jetzt geht es eben darum, auch natürlich entschlossene Entscheidungen zu treffen, die aber immer legitimiert sein müssen. Das heißt, wir haben die Verfassung, wo Grundrechte natürlich eine Bedeutung haben, eben wie zum Beispiel diese Versammlungsfreiheit, und die wird jetzt ein Stück weit eingeschränkt. Ist das dann überhaupt noch demokratisch oder sind wir dann schon auf dem Weg in eine autoritäre Diktatur? Wenn wir uns in der Geschichte dann immer wieder dieses Spannungsverhältnis zwischen Verfassung und Grundrechtseinschränkungen anschauen, dann ist dieser Schritt dann doch immer ein Stück weit immer schmaler geworden. Und im Grundgesetz gibt es nicht zuletzt auch deswegen dieses Widerstandsgebot. Das heißt, sollte es darauf hinauslaufen, dass diese Ausgangssperre dann dauerhaft beibehalten wird oder dass eben diese Versammlungsfreiheit eingeschränkt wird, dann hätte theoretisch gesehen jeder Deutsche auch das Recht, Widerstand zu leisten. Aber das Tolle an der Demokratie ist auch, dass zum Beispiel der Bundestag mit einem konstruktiven Misstrauensvotum Angela Merkel, also die Bundesregierung, aus dem Amt lösen könnte und dann einen neuen Bundeskanzler wählen könnte, der dann vielleicht andere Maßnahmen ergreift. Wir haben außerdem auch das Bundesverfassungsgericht, wo Klagen gegen eingereicht werden könnten, gegen diese Verfassungseinschränkungen, was die Versammlungsfreiheit angeht. Und man darf auch nicht übersehen, dass wir in einer Demokratie leben, wo jeder offen seine Meinung dazu sagen kann. Das heißt, die Leute, die das doof finden, die können das ja weiterhin auch äußern. Und das gehört dann eben auch zu einer Demokratie dabei, dass es Mehrheitsentscheidungen gibt, die dann auch umgesetzt werden müssen. Ja, was ist für euch denn eigentlich Demokratie? Wie seht ihr diesen Punkt in dieser Rede auch angesprochen? Ihr könnt gerne dazu eigene Notizen machen und euch überlegen, wie welche Maßnahmen am besten getroffen werden sollten in einer Demokratie und ob es dann nicht vielleicht auch weitere Verfassungseinschränkungen geben sollte. In unserem dritten Teil beschäftigen wir uns heute mit den Herausforderungen in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Angela Merkel hatte in ihrer Ansprache gesagt, dass es jetzt die ja, größte Herausforderung seit der deutschen Einheit, nein, seit dem Zweiten Weltkrieg sogar sei, wo es auf solidarisches Handeln ankommt. Wenn wir uns jetzt die bundesdeutsche Geschichte anschauen, dann geht es ja eben 1949 mit dem Grundgesetz los. Und ja, wenn wir jetzt von hinten anfangen, von den 2000er Jahren, hatten wir die Flüchtlingskrise 2015, wir hatten die Weltfinanzkrise 2009, wir hatten Hochwasser und das Sturmtief Grill, was eben als Naturkatastrophen relativ starke Auswirkungen hatte, oder auch letztes Jahr die Dürre. Wir hatten die Terroranschläge des 11. September oder eben auch in den 70er Jahren die Rote Armee-Fraktion mit den Terroranschlägen. Und wenn wir uns jetzt auch einfach größere Ereignisse anschauen, hatten wir die Wiedervereinigung durch den Mauerfall, die unsere Gesellschaft vor Herausforderungen gestellt hatte. Jetzt ist die Frage, wenn Frau Merkel das irgendwie sagt, dass es die größte Herausforderung ist, dann wägt sie ja das ein Stück weit auch ab gegen diese anderen Krisen. Wenn wir uns jetzt dieses ganze Wählerverhalten anschauen der letzten Jahre, dann ist die AfD ja als neue Partei relativ groß geworden, die eben diese Flüchtlingskrise zu Recht auch ein Stück weit mit dem Management der Bundesregierung kritisiert und die dadurch groß geworden ist. Terror, Gewalt, Naturkatastrophen, wir haben den Klimawandel aktuell. Das ist ein bisschen die Frage, ist so ein Virus nicht auch eine Reaktion der Natur auf das menschliche Verhalten? Ausgelöst wurde ja das Coronavirus durch eine Fledermaus oder irgendwie ein Gericht in China, wo eben dann sozusagen dann dieser Virus auf den Menschen übertragen wurde und seitdem sich unter den Menschen verbreitet. Das ist ein Stück weit normal. Wir hatten nämlich auch schon mal eine andere Tierseuche, nämlich die Schweinepest oder auch die Vogelgrippe, wo es ähnliche Ängste und auch Befürchtungen gab. Das völlig Neue bei diesem Coronavirus ist, dass es relativ temperaturunabhängig ist. Das heißt, Wärme zerstört dieses Virus nicht, allerdings Seife. Und deswegen ist es auch so wichtig, die Hände relativ lange mit Seife gut gründlich zu waschen und Abstand zu halten, weil eben auch dieser Virus relativ aggressiv die Leute erkrankt, wenn sie eben eine Lungenvorerkrankung haben, was bei einer normalen Grippe dann eher seltener der Fall ist. Man kann verschiedene Erkältungssymptome auch ausscheiden. Das heißt, wenn man zum Beispiel Schnupfen hat, dann ist es eher unwahrscheinlich, dass man Corona hat, aber nichtsdestotrotz gehört man ins Bett und nicht in die Gesellschaft. Ja, eine Herausforderung. Ich weiß noch nicht, wohin das Ganze führt. Mir persönlich sind noch keine ähnlichen Maßnahmen bekannt, aber wichtig ist es, objektiv damit umzugehen und sich die Fakten anzuschauen und nicht auf irgendwelche Fake News reinzufallen. Aber da kommen wir in unserem sechsten Teil dann auch nochmal dazu. In unserem vierten Teil möchte ich euch heute etwas über die Notstandsgesetze erzählen, die 1968 auch erst überhaupt in die Verfassung aufgenommen wurden. Die sogenannte 68er-Bewegung hatte sich auch in diesem Kontext herausgebildet, weil sie eben Angst hatte, dass diese Notstandsgesetze wie in der Weimarer Republik mit den Artikeln 25 und 48 missbraucht werden könnten. Wenn wir den Blick genau in diese Notstandsgesetze reinschauen, dann geht es eben darum, was ist ein Notstand? Nämlich, wenn zum Beispiel ein Krieg ausgebrochen ist, Naturkatastrophen Auswirkungen auf das gesellschaftliche Leben haben oder wenn ein innerer Aufstand droht. Wenn eben dieser Notstand festgestellt wurde und der Bundestag oder Bundesrat nicht einberufen werden können, gibt es so einen kleinen gemeinsamen Ausschuss, der mit 2 Dritteln aus Mitgliedern des Bundestages besetzt ist und 1 Drittel aus Mitgliedern des Bundesrates, also der Ländervertretung. Dieser gemeinsame Ausschuss kann dann ohne Bundesrat und Bundestag Entscheidungen treffen, aber auch nicht die Verfassung ändern. Was kann in einem Notstand passieren? Die Polizei der Länder kann direkt unter die Kontrolle des Bundes gestellt werden. Die Bundeswehr kann dann immer eingesetzt werden, wie es ja auch gerade von Annegret Kramp-Karrenbauer diskutiert wird mit den Reservisten, die dann zum Beispiel zur Sicherheit eingesetzt werden können oder eben, wenn es darum geht, medizinische Versorgung aufrechtzuerhalten. Aber auch das Post- und Briefgeheimnis ebenso wie die Freizügigkeit können eingeschränkt werden. Jetzt gerade sind wir dabei, die Versammlungsfreiheit etwas einzuschränken, was natürlich auch irgendwo ein Punkt ist, aber noch kein Notstand. Bayern hat als erstes Bundesland diesen Notstand ausgerufen und damit der Landesregierung relativ starke Macht gegeben, die aber auch immer nur so lange gewährt werden kann, bis der Landtag sie aufheben könnte. Das Ganze muss temporär sein, weil es ja eben in einer Notsituation so ist und man muss immer wieder abwägen, wie weit kann man gehen, um eben auch so eine Krise zu lösen. In unserem 5. Teil möchte ich über die Gesellschaft reden. Angela Merkel hatte in ihrer Ansprache gesagt, dass niemand verzichtbar ist, dass alle sozusagen wichtig sind in unserer Gesellschaft und dass auch jeder davon betroffen sein kann. Wenn wir das jetzt vor dem historischen Kontext mal vergleichen mit dieser Volksgemeinschaft, den einige von euch ja näher untersuchen sollten, dann fällt auf, dass es eben nicht darum geht, Leute auszugrenzen, sondern dass alle an einem Strang ziehen. Das heißt, nur gemeinsam können wir etwas erreichen. Das könnte man dann jetzt natürlich definieren, wer ist damit gemeint mit dieser Ansprache. Und da ist es relativ formal gesehen, alle deutschen Staatsbürger oder eben auch alle Ausländer, die in Deutschland leben. Das ist ja der Sinn, wo eben so eine Politik funktioniert, innerhalb eines Nationalstaates, innerhalb dieser Grenzen. Inwieweit das sinnvoll ist, dann auch die Grenzen zu schließen bei einer Grippe, die schon ein Stück weit hier im Land ist, oder eben auch bei so einer Virusinfektion wie Corona, das ist eine Bewertung, die könnt ihr auch selbst vornehmen. Aber wichtig ist es funktioniert nicht mit der Polizei, die kann nicht den Virus festnehmen, sondern ein Verhalten ist gefragt, was wir alle nur an den Tag legen können. Da hat sie dann auch natürlich ein Stück weit zu Recht diese Hamsterkäufe kritisiert, weil es ist nicht solidarisch, wenn ich mir den Keller mit 200 Packungen Mehl voll bunker oder 200 Packungen Nudeln oder 400 Packungen Toilettenpapier. Wenn jeder sich normal verhalten würde, dann wäre auch diese Lieferkette nicht unterbrochen und jeder hätte genug, ich sag jetzt mal, für 1, 2 Wochen. Und das ist im Moment das größte Problem, diese Panik, die dadurch dann verstärkt wird, weil, oh Gott, das Regal ist leer und oh, ich habe irgendwie nichts mehr hier an Vorräten, ich kriege auch nichts Neues im Laden. Das verstärkt diese Angst und auch dann letztendlich diese Panik. Das ist alles irrational, so funktioniert der Mensch eben aus Angst. Da ist es dann doch wichtig, auch den Leuten einfach mal den Spiegel vor den, ja, vors Gesicht zu halten und zu sagen, ist das normal? Denkst du immer nur an dich oder brauchen nicht auch andere Menschen noch irgendetwas? Ich weiß auch, wenn es schwer ist, aber zum Beispiel die Tafeln sind jetzt alle geschlossen. Es gibt viele Menschen, auch Ältere, die jetzt ein Versorgungsproblem bekommen, eben weil nicht vernünftig Vorratshaltung betrieben wurde, wie Angela Merkel es auch als normale Situation schreibt und auch als sinnvolle Maßnahme, um eben auch bei einem kurzfristigen Ausfall 1, 2 Wochen über die Runden zu kommen. Wir brauchen tatsächlich keine Angst haben, dass irgendwelche Lebensmittel ausgehen. Denkt dran, es gibt ja auch frische Lebensmittel, die im Regal jetzt versauern, weil keiner mehr irgendwie was Frisches essen will. Aber es gibt zum Beispiel Milchprodukte, die täglich produziert werden müssen. Milchkühe produzieren täglich, Eier werden täglich produziert. Das heißt, man braucht irgendwie keine Angst haben, dass man irgendwie stirbt, dass man verhungert. Oder Leitungswasser ist auch ein sicheres Lebensmittel, wo wir auch keine Angst haben müssen, dass uns das ausgeht. Ja, wichtig ist, wir müssen zusammenarbeiten. Wir sollen andere nicht ausschließen. Und ich hoffe auch, dass die Europäische Union gemeinsam eine Lösung finden wird. Nicht nur für die Flüchtlinge, die gerade in Griechenland aus der Türkei irgendwie Probleme haben, sondern eben auch innerhalb der EU, wo Italien besonders stark von der Corona-Krise getroffen ist oder eben auch die gesamte Wirtschaft so eng miteinander verflochten ist, dass wir gar nicht mehr sagen können, dass es die deutsche Gesellschaft, die betroffen ist, sondern wir alle, wir Europäer, sind betroffen. Angela Merkel hat in ihrer Ansprache einen Podcast zum Beispiel erwähnt, den Enkel an ihre Großeltern schon formulieren. Und mit diesem sechsten Teil möchte ich uns einfach mal dieses Thema der digitalen Medien und der Fake News näher bringen. Was ist ein Podcast überhaupt? Ich denke, ihr habt es jetzt durch meinen eigenen Podcast verstanden, dass es so eine Serie von kleinen Wortbeiträgen ist, die als Audio-File zur Verfügung gestellt werden. Wenn wir uns jetzt diese digitalen Medien anschauen, dann denken wir zuerst an Facebook, Instagram, Twitter oder sonst irgendwelche Social Media. Und das ist auch das Problem. Wir müssen uns immer klar machen, irgendjemand schreibt etwas und es kann in Sekundenschnelle verbreitet werden. Aber denkt immer drüber jemand nach, ob das auch so richtig ist. Manchen fehlt die Bildung dazu, das richtig einzuschätzen. Manche haben eine Kurzschlussreaktion und reagieren dann emotionsgeladen, wie man zum Beispiel in Hamsterkäufen sieht. Und deswegen ist es auch immer kontraproduktiv, überall leere Regale zu fotografieren, weil es diese Angst auch verstärkt. Das heißt, es ist schön und gut, wenn wir die digitalen Medien nutzen. Wir sollten sie aber auch verantwortungsvoll nutzen und auch sichere Quellen zum Reposten aussuchen, wie zum Beispiel die Tagesschau oder direkt bei den Behörden. In einer Demokratie, wie wir kennengelernt hatten, ist Transparenz sehr wichtig und muss auch immer transparent dargestellt werden, sodass dort Informationen über Pressemitteilungen oder über Schaubilder veröffentlicht werden. Angela Merkel hatte eine wunderbare Anregung gebracht. Auf Seite 5 von ihrer Ansprache, die in der Druckform vorliegt, hat sie Folgendes geschrieben. Wir alle müssen Wege finden, um Zuneigung und Freundschaft zu zeigen. Skypen, Telefonate, Mails und vielleicht mal wieder Briefe schreiben. Mit diesem Zitat hat sie einen sehr schönen Punkt genannt, nämlich Briefe schreiben. Nehmt euch doch mal wieder Zeit, um überhaupt einen Inhalt zu formulieren und schreibt es einfach in einer ruhigen Minute bei einem schönen Kaffee, bei einem Tee nieder. Und es ist auch was Besonderes, etwas mit der eigenen Hand zu schreiben und nicht irgendwie ein Bild zu teilen, was man selbst irgendwo gefunden hat. Nehmt euch Zeit, seid kreativ und wartet ein Stück weit ab. Das ist mein Appell an euch und in dem Sinne wünsche ich uns allen in dieser historischen Aufgabe, wie Angela Merkel es genannt hat, dass wir die Krise wirklich überwinden werden und zwar sicher und gesund. In dem Sinne alles Gute,